Teresa, Serge, aus dem Französischen von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel. Gelesen von Peter Jordan. Eine Produktion von HR2 Kultur und Hörbuch Hamburg Verlag 2022.
Für meinen Bladitschka, für Magda und Imre Kertész, meine lieben Freunde. Das Schwimmbad von Bäck stammt aus den 20er oder 30er Jahren. Ich war seit dem Gymnasium nicht mehr im Schwimmbad gewesen, Badekappenpflicht offenbar. Ich hatte die Haube aus dem Spa von Uyghur mitgebracht, die hatte ich immer noch. Vor der Tür zu den Duschen sagt ein Typ zu mir: »Monsieur, so können Sie nicht ins Becken.« »Wieso?« »Ihre Badehose ist aus Stoff.« »Ja klar, die muss aus Lycra sein. Ich war schon überall mit dieser Hose im Wasser und nie hat einer was gesagt. Hier muss sie aber aus Lycra sein.« »Ja, was mache ich jetzt?« Er sagt, ich soll zu seinem Kollegen bei den Kabinen gehen. Ich erkläre das Problem dem Typen von den Kabinen. Der kommt mir etwas verdächtig vor, so wie Kerle, die sich manchmal vor Schulen rumtreiben. Er sagt, ich schau mal, was ich habe. Er bringt mir eine schwarzbraune Badehose mit, Größe 56, was für Depardieu. Ich sage, die ist wohl zu groß. Ich habe noch eine kleinere. Er hält mir eine grüne hin zum Ausleihen, 2 €. Ich sage, müsste gehen, und sehe mich wie vor 30 Jahren. Ich schicke Lück in die Schwimmhalle. In der Kabine mache ich mich nackig, will die Badehose überziehen. Und da denke ich, scheiße, das Ding ist vielleicht noch nie gewaschen worden. Ich beschließe, meinen Schwanz verschwinden zu lassen. Ich ziehe an der Vorhaut, um die Ausgesetztheit der Eichel zu verringern, und rolle das Ganze schneckenartig ein. Kurz, ich mache eine Klitoris daraus. Dann ziehe ich den Slip hoch, der ist eine Art Schlauch, und klemme mir alles ordentlich zwischen die Beine. Da quillt ein blasser, weicher Ring über die Badehose. Das bin ich. Mein Bauch schwappt über. Ab sofort kein Brot mehr. Eventuell auch keinen Wein. Ich gehe unter die Dusche, von wo ich Lück sehe. Er planscht mit seinen Schwimmflügelchen im Fußbecken herum. Was macht er denn da in diesem Becken voller Pilze und Keime? Es ist 2,50 Meter lang. Ich gehe durch wie ein Stelzvogel. Bloß nicht den Fuß aufsetzen. Ich rupfe den Kleinen raus, der gern drinbleiben würde. Für ihn ist es ein Planschbecken. Für mich ist es der Ganges. Im Wasser versuche ich, ihm das Schwimmen beizubringen. Er ist 9. Kinder seines Alters können schwimmen. Ich zeige ihm Beten, U-Boot, Flieger, aber das ist ihm Schnurz, er will spielen. Er läuft überall hin, hechtet, springt, er säuft fast. Ich hole ihn raus, mit seinem schiefen Zahn sieht er aus wie eine Ratte. Er lacht. Er hat die ganze Zeit den Mund offen. Ich bedeute ihm, er soll ihn zumachen, wenn er nicht bei mir ist. Mir zu gefallen, macht er es mir nach, kneift die Augen zusammen, presst die Lippen aufeinander und rennt wieder los mit weit klaffendem Maul. Draußen habe ich ihm erklärt, wie man über die Straße geht. Ich habe die Bewegung aufgeteilt. Bevor du rübergehst, guckst du nach links. Dann guckst du nach rechts. Dann nochmal nach links. Er macht alles richtig und ahmt mich ungeheuer langsam nach. Für ihn haben diese Bewegungen keine Funktion. Er denkt, der Trick besteht darin, in Zeitlupe die Hüften zu schwenken und den Hals zu verdrehen. Er begreift nicht, dass sie dazu dienen, nach Autos zu schauen. Er macht es nur mir zuliebe. Beim Lesen dasselbe. Er liest korrekt, aber oft ohne den Sinn zu erfassen. Ich sage, du musst die Punkte beachten. Wenn du einen Punkt siehst, hältst du an und holst Luft. Er startet einen laut vernehmlichen Versuch. Der Älteste bekam die Mühle, der Zweite den Esel, der Dritte nur den Kater. Weiter blieb nichts für ihn übrig. Ich sage Punkt. Er hält inne. Er nimmt einen tiefen Atemzug und pustet ihn lang wieder aus. Als er weitermacht, da war er traurig und sprach zu sich selbst, weiß keiner mehr, wovon die Rede war. Manchmal, wenn ich ihn morgens in die Kita brachte, lief er auf den Hof und fing an, allein zu spielen. Er spielte Zug. Er hüpfte und zischte. Tschu, tschu, tschu. Nahm keinen Kontakt zu Freunden auf. Ich blieb noch etwas da, sah hinter dem Gitter verborgen zu. Niemand sprach mit ihm. Ich mag diesen Jungen. Er ist interessanter als andere. Was ich für ihn war, habe ich nie genau herausgefunden. Eine Zeit lang sah er mich im Bett seiner Mutter. Ich halte mit Marion Verbindung, um ihn nicht zu verlieren. Aber das weiß er nicht, glaube ich. Und vielleicht stimmt es auch nicht ganz. Er nennt mich Jean, das ist mein Name. Wenn er ihn ausspricht, klingt er noch kürzer. Sorgt sich seine Mutter um ihn? Marion glaubt, wenn sie alle möglichen Sachen kauft, Sturmhaube, Taschentücher, Jodtinktur, Anti-Mücken, Anti-Zecken, Anti-Alles, dann kann sie ihn vor dem Leben schützen. Das hat sie mit meiner Mutter gemeinsam, nebenbei bemerkt. Wenn Serge und ich nach Corvol in die jüdische Ferienkolonie geschickt wurden, gab sie uns einen 110 Kilo schweren Seesack mit, eine ganze Krankenstation. Es war ein Kreuzotterjahr. Es war immer ein Kreuzotterjahr. Seit ein paar Wochen ist Marion in einen anderen Mann verliebt. Mir nur recht. Einen in Scheidung befindlichen Bankrotteur. Sie zahlt alles, Restaurant, Kino, sie macht ihm Geschenke. Sie staunt, wie selbstverständlich er diesen Zustand annimmt. Er macht kein Trara, sagt sie. Sehr frei, sehr männlich im Grunde. Bestimmt, sage ich. Marion ermüdet mich. Die Art Frau, mit der alles in Sekundenschnelle zum Drama werden kann. Um ein Nichts, um Lappalien. Einmal habe ich sie nach einem harmonischen Abendessen im Restaurant mit dem Auto nach Hause gebracht. Ich war danach noch nicht mal am Ende der Straße, da klingelte mein Handy. Ich bin im Hauseingang angegriffen worden. Angegriffen? Wann denn? Gerade eben. Ich bin doch eben erst weg. Du bist losgefahren, kaum dass die Autotür hinter mir zu war. Und du bist angegriffen worden. Du hast nicht mal gewartet, bis ich über die Schwelle war. Du bist losgeschossen wie der Blitz, als wolltest du möglichst schnell von mir wegkommen. Aber nein, doch. Entschuldige bitte, ich war mit den Gedanken woanders. Marion, bist du angegriffen worden oder nicht? Genau das werfe ich dir ja vor. Du bist mit den Gedanken woanders, es ist dir egal. Überhaupt nicht. Die Haustür ist noch nicht mal offen, da fährst du schon weg ohne einen Blick. Ich drehe mich um und will dir zuwinken und ich sehe nur noch deinen Hinterkopf, 10 Meter weit weg. Das tut mir leid, du wirst doch jetzt nicht weinen. Doch! Wo bist du jetzt? Im Hauseingang. Ist der Angreifer weg? Sehr witzig. Marion, begreifst du nicht, wie demütigend das ist? Du drehst dich lächelnd um, mit einer lieben kleinen Geste, und der Typ ist schon los, ohne dich anzuschauen, ohne sicherzugehen, dass du ungehindert ins Haus kommst. Mitten in der Nacht wäre das ja wohl das Mindeste. Du hast recht. Komm, jetzt geh rauf in deine Wohnung. Schon rein aus Höflichkeit. Unbedingt. Paket abgesetzt und ab die Post. Ich hätte warten sollen, das stimmt. Und auch mir lieb zuwinken. Ja, und dir auch lieb zuwinken, ja. Komm zurück und tu es. Ich bin an der Place du Général Ouvier. Komm zurück, so kann ich nicht rauf und ins Bett gehen. Marion, das ist kindisch. Mir egal. Marion, ich habe gerade meine Mutter verloren. Na bitte, super, das musste ja kommen. Was hat das damit zu tun? Die letzten Worte unserer Mutter waren NTV. Die letzten Worte ihres Lebens. Nachdem wir das grässliche Pflegebett direkt vor den Fernseher gerückt hatten, fragte mein Bruder, »Möchtest du was gucken, Maman?« Meine Mutter sagte, NTV. Das Bett war gerade geliefert, sie war hineingelegt worden. Am selben Abend ist sie gestorben, ohne ein weiteres Wort. Sie hatte nichts davon hören wollen. Ein Pflegebett war für sie das reinste Schreckgespenst. Alle priesen es ja an, weil es angeblich so bequem sei, aber in Wahrheit nur, weil jeder, der sich über das normale, viel zu niedrige Bett beugte, das Ehebett, in dem unser Vater gestorben war, Kreuzweh bekam. Sie stand nicht mehr auf. Sämtliche Funktionen des vom Krebs verwüsteten Körpers fanden im Bett statt. Irgendjemand hat uns dann wohl davon überzeugt, dass es ohne ein Pflegebett nicht ging. Wir bestellten es, ohne sie zu fragen. Frühmorgens wurde es von 2 Typen geliefert, die für den Aufbau irre lange brauchten. Ein Arsenal medizinisch-elektronischer Apparate machte sich im Zimmer breit. Serge und ich waren total überfordert und wussten nicht, wo wir uns lassen sollten. Als sie umgebettet wurde, ließ sie sich ohne Widerstand tragen. Dann wurde die Fernbedienung ausprobiert. Sie lag wie benommen da, ganz hochgefahren, mit baumelnden Armen, und ließ die absurden Schrägstellungen über sich ergehen. Das Kopfende des Bettes stand an einer Seitenwand, wo Wladimir Putin hing, als Kalenderblatt, einen Geparden streichelnd. Ihr geliebtes Garteneckchen vor dem Fenster konnte sie nicht mehr sehen. Sie schaute nur noch erschöpft vor sich hin. In ihrem eigenen Zimmer schien sie verloren. Den Kalender hatte ihr eine russische Pflegerin geschenkt. Meine Mutter hatte eine Schwäche für Putin. Sie fand, er hätte so traurige Augen. Als sie weg waren, beschlossen wir, das Bett wieder so hinzustellen wie immer, mit Blick aus dem Fenster und auf den Fernseher. Dazu musste das Ehebett verrückt werden. Erst die Matratze, eine aus der alten Zeit, die sich als unfassbar schwer erwies, weich und wie voller Sand. Serge und ich zerrten sie auf den Flur, so gut wir konnten. Wir fielen mehrmals hin. Das Bettgestell ließen wir im Schlafzimmer hochkant an der Wand stehen. Und das Pflegebett mit Maman rollten wir ans Fenster, vor den Fernseher. Serge fragte, »Möchtest du was gucken?« Wir saßen auf Klappstühlen aus der Küche, links und rechts vom Bett. Das war 4 Tage nach dem Anschlag auf den Adventsmarkt in Vivonne-sur-Sarre. NTV brachte die Trauerfeier für die Opfer. Die Korrespondentin führte ständig das Wort Andacht im Munde, dieses völlig nichtssagende Wort. Dieselbe Frau sagte nach einigen Kameraschwenks über Konditoreien und bunte Schachteln, das Leben kommt wieder zu seinem Recht, auch wenn natürlich nicht so sein wird wie zuvor. Doch, du dumme Kuh, sagte Serge, alles wird so sein wie zuvor, binnen 24 Stunden. Unsere Mutter sagte kein Wort mehr. Ende. Am Nachmittag kamen Nana und ihr Mann Ramos. Meine Schwester schrie, den Kopf an der Schulter ihres Mannes. Was für ein schreckliches Bett. Am selben Abend ist sie gestorben. Von den Vorteilen der neuen Ausstattung hatte sie nichts mehr. Solange alles weiterlief wie gewohnt, hatte sie viele Beschwernisse der Krankheit ertragen. Aber das Pflegebett stopfte ihr das Maul. Das Pflegebett. Dies Monster mitten in ihrem Schlafzimmer katapultierte sie in den Tod. Seit sie gestorben ist, sind die Dinge aus dem Ruder gelaufen. Diese Kuddelmuddelkiste, unsere Familie, die hast du geschaukelt, Omi, sagte